Entschuldige.
Manchmal ist es ja wirklich schade, dass der Podcast ohne Bild ist
Ja,
und man nicht sieht, was wir hier für einen Scheiß machen.
Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge. Wir feiern schon ein kleines Jubiläum hier beim Runner's World Podcast. Darauf ruhen wir uns aber natürlich nicht aus und haben heute wieder ganz schön viele Themen mitgebracht. Es geht zum Beispiel darum, was ist eigentlich das richtige Lauftempo? Darüber habe ich mit unserem Trainingsexperten und Chefredakteur Martin Grüning gesprochen. Mit Henning habe ich ein bisschen darüber geschnackt, was eigentlich die richtige Laufuhr können muss. Außerdem erzählen euch Jana und Britta, worauf man beim Lauf-BH so achten muss, also ein Thema für alle Mädels. Das war es aber noch nicht mit den Themen dieser Podcast-Folge. Wir müssen nämlich auch über den Weltrekord reden. Und zwar ist der gefallen im 100 Kilometer Rückwärtslaufen. Unsere Praktikantin Magdalena war dabei und erzählt mal ein bisschen, wie das gewesen ist. Das war es noch nicht mit den Rekorden. Der aktuelle Weltrekordhalter im Marathon, Eliud Kipchoge, hat ja jetzt angekündigt, dass er einen neuen Versuch starten will, den Marathon in unter 2 Stunden zu laufen. Zwar nicht unter regulären Wettkampfbedingungen, aber Marathon. Martin und Klaus erzählen euch einmal, was das überhaupt heißt unter nicht regulären Bedingungen und sagen euch dann auch, naja, wie sie das finden. Also ihr hört, wir haben ganz viel vor, also legen wir besser mal direkt los. Also Martin, ich glaube, so eine Frage, die uns ja mit am häufigsten gestellt wird, ist ja, welches Lauftempo ist denn eigentlich das Richtige? Und ich frage mich das tatsächlich auch relativ oft so. Laufe ich jetzt gerade zu schnell, laufe ich zu langsam? Wie ist es denn jetzt richtig?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr häufig gestellte Frage. Natürlich vor allen Dingen von Läuferinnen und Läufern, die noch nicht so ganz viel Lauferfahrung haben, zu denen ich dich niemals zählen würde, liebe Hela. Nee, aber tatsächlich, also was ist das richtige Lauftempo? Und leider ist es wie so oft, man kann nicht eine Antwort darauf geben. Es gibt nicht das richtige Lauftempo. So wie es ganz viele verschiedene Trainingsansprüche gibt und Laufziele gibt, so gibt es auch ganz viele verschiedene richtige Lauftempi. Also wenn man fragt, was ist das richtige Lauftempo, um zum Beispiel etwas für seine Gesundheit zu tun, dann kann man sagen, ja, das können wir definieren. Mhm. Das ist tatsächlich ein Tempo, bei dem man Herz-Kreislauf in Schwung bringt, aber nicht außer Atem kommt, wo also Sauerstoffaufnahme und Verbrauch in einem gleichbleibenden Verhältnis stehen.
Okay, aber das ist dann natürlich auch wieder für jeden individuell, nicht? Also du musst wahrscheinlich schneller laufen, um ein bisschen...
Ja, also, tatsächlich.
Ja. Du musst schneller laufen, um deinen Puls ein bisschen hochzukriegen und ich muss dafür vielleicht nicht so schnell laufen.
Ja, das hat einfach mit unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten zu tun, richtig. Aber man kann das, da gibt es die Herzfrequenz als wunderschönen Parameter, die man nutzen kann, auch ganz individuell Herzfrequenzbereiche vorzugeben, indem du in einem gesunden Lauftempo unterwegs bist. Und das sind nämlich 70 bis 80% der individuellen maximalen Herzfrequenz. Also die maximale Herzfrequenz muss man ermitteln, individuell.
Okay, wie kann ich das machen?
Das kannst du eigentlich relevant nur mit einem echten Ausbelastungstest. Also du musst dich einmal erschöpfend beim Laufen ausbelasten.
Bis ich gar nicht mehr kann rennen.
Bis du gar nicht mehr weiter kannst. Dazu gibt es von uns auch auf unserer Website runnersworld.de gibt es schöne Vorgaben, wie man das machen kann, einen solchen Test durchführen kann. Besser machen es Leute, die noch nicht so lauferfahren sind, unter, ich sage immer, klinischen Bedingungen. Also im Rahmen einer sportmedizinischen Untersuchung auf einem Laufband bei einem Sportmediziner oder Mediziner.
Ja. Also sprich bei einer Leistungsdiagnostik.
Leistungsdiagnostik, ne? Ja, sportmedizinische Untersuchung. Da macht man dann einen Ausbelastungstest machen und ist sicher, dass einem da auch dann nichts passieren kann. Weil Ausbelastung heißt immer, man geht an seine Grenzen. Und das sollten vielleicht Laufeinsteiger, Anfänger nur unter Aufsicht tun. Mhm. Aber dann hat man eine individuelle maximale Herzfrequenz ermittelt und von der herunter kann man dann individuell Belastungsbereiche über den Parameter Herzfrequenz festlegen. Und da wissen wir, dass 70-80% dieser maximalen Herzfrequenz der Bereich sind, in dem das Laufen rein gesundheitliche Effekte hat. Also positiv auf Herz-Kreislauf wirkt, ohne dass man sich unterbelastet. Das heißt, es hat gar kein, wenn man drunter bleibt, hat es wenig Reiz, heißt es, der Körper entwickelt auch keine Leistungsfähigkeit. Wenn man darüber hinausgeht, dann ist man erschöpft, dann überfordert man sich. Das hat auch keinen gesundheitlich positiven Effekt.
Spielt denn da die Belastungsdauer jetzt eine Rolle? Also kann ich das dann 2-3 Stunden machen und es ist trotzdem okay? Oder ist das jetzt ein Tempo, was man dann für eine Stunde läuft?
Das tatsächlich ist dann die Dauer auch relevant, natürlich, weil es ist ein Reiz, 70-80% der HF Max, sagt man, ist die Abkürzung, individuellen maximalen Herzfrequenz, der HF Max, ist ein Reiz und wenn man zu lange dem Körper einen Reiz gibt, dann ist er auch selbst bei diesem Wohlfühltempo irgendwann überfordert. Also da muss man variieren mit den Lauflängen, um dann diese gesundheitlichen Effekte tatsächlich optimal zu eruieren. Also wenn man gewöhnlich in der Woche vielleicht 2 oder 3 Mal läuft, dann macht es Sinn, einmal länger und in dem unteren Bereich, also so bei 70% zu laufen und 2-mal so zwischen 75-80%, dafür aber kürzer.
Okay, aber man geht jetzt wahrscheinlich als Laufanfänger sowieso nicht erstmal 3 Stunden lang laufen.
Nein, also es gibt schöne Wissen, viele wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass 3-mal in der Woche 30-40 Minuten Laufen im Wohlfühltempo die gesündeste Art sind, unseren Sport zu betreiben.
Ah ja, okay, ja. Das ist doch schon mal eine ganz gute Faustregel.
Ja.
Aber gucken wir vielleicht noch mal so über den Tellerrand. Was ist denn mit den Intensitäten darüber oder darunter?
Ja, wir fingen ja an mit der Frage, was ist das richtige Lauftempo? Wenn ich natürlich einen Wettkampf vorbereite, da bin ich kein Laufeinsteiger mehr, kein Laufanfänger mehr, sondern ein ambitionierter Läufer, dann gibt dieser Wettkampf, und ich will in einem maximalen Tempo den laufen, dann gibt dieser Wettkampf natürlich vor, dass ich auch an meine Grenzen gehe. Und auch daran muss ich mich im Training erst einmal gewöhnen. Und deswegen ist in dem Fall das richtige Lauftempo, um einen Wettkampf vorzubereiten, durchaus ab und zu mal eines, das dann auch das angestrebte Wettkampftempo im Training von einem abfordert. Natürlich will und kann man in einer Trainingssituation, Alltagssituation nicht, wenn man 10 Kilometer in 50 Minuten laufen will, dies auch dann schon tun, sondern man teilt dann einfach den 10 Kilometer in kürzere Distanzen auf, in 1000 Meter Abschnitte, die man dann eben wiederholt in dem geforderten 5 Minuten pro Kilometer Tempo mal läuft. Dann ist das für den Moment und den Anspruch das richtige Tempo. Also da ist man dann auch in einem Herzfrequenzbereich, den kann man auch relativ gut festlegen. 10 Kilometer Wettkampftempo ist etwa in einem Herzfrequenzbereich, halte ich fest, von 94-96% der HF Max.
Wow.
Das ist richtig schnell, richtig heftig.
Tut schon ein bisschen weh.
Ja, tut weh, ist jetzt falsch, aber bringt einen definitiv auch zum Schluss außer Atem und ist richtig fordernd.
Ja, also wenn ihr eure 10er-Wettkämpfe bisher immer so gemütlich gelaufen seid, dann kann man sich da ruhig überlegen, noch eine Schippe draufzupacken.
Stimmt, da bringst du ein weiteres Argument mit ins Spiel. Es läuft ja nicht jeder, nimmt ja nicht jeder an einem Wettkampf teil, um dort sein Bestes und Letztes zu geben, sondern eventuell auch einfach nur, um die tolle Atmosphäre zu genießen. Das machen, glaube ich, sogar relativ viele.
Ich mach das.
Du machst das. Du gehst nie an deine Grenzen.
Doch schon, aber nicht immer. Also ich genieße das tatsächlich auch einfach, das Laufen selbst zu genießen und habe dann manchmal nicht so den Drang, dass ich mich jetzt kaputt machen muss. Das gibt's schon auch, aber ich mag beides.
Dann ist für dich tatsächlich das richtige Lauftempo eines, was dich um die und unter den 80% der HF Max hält. Ja, da kommen tatsächlich all diese gesundheitlichen Effekte, die Ausdauersport in Gang setzt, kommen da ganz, ganz grandios zur Wirkung. Also von besserer Sauerstoffversorgung bis hin zu einer positiven Hormonsituation. Da werden Glückshormone ausgeschüttet und Stresshormone abgebaut, indem
Laufen ist so schön.
Ja, das denkt man dann. Yay, ich kann's. Interessant ist übrigens, dass das Wohlfühltempo, wenn man Läuferinnen und Läufer fragt, ein bisschen falsch definiert wird. Also Wohlfühlen wird in unserer Leistungsgesellschaft immer ein wenig gleichgesetzt mit ich muss mich fordern. Mhm. Also es gibt eine Untersuchung, die Läufer, die man aus dem normalen Lauf rausholt, so fragt, was meinst du denn, in was für einem Belastungsbereich du gerade unterwegs warst? Und nebenher misst man medizinisch eben über die Kontrolle des Blutlaktats, in welchem Leistungsbereich sie tatsächlich unterwegs waren.
Okay.
Und sie ordnen sich immer ein bisschen falsch ein. Also sie sagen immer, ich war im Wohlfühltempo, also viele sagen, ich war im Wohlfühltempo unterwegs, lagen aber über 80% der AFMAX waren, also tatsächlich okay. Schon so an der Grenze zum anaeroben Laufen, zum Laufen in Sauerstoffschuld. Also es gehört scheinbar zum Wohlfühltempo beim Sport, zum Wohlfühlen beim Sport gehört scheinbar auch dazu, sich zu fordern. Also Vorsicht, ja. Herzfrequenz als Trainingsparameter kann man ja am Handgelenk heutzutage mit Uhren wunderbar messen. Mhm. Vorsicht ist geboten, sollte man ruhig ab und zu kontrollieren, bin ich wirklich im richtigen Belastungsbereich unterwegs. Und selten laufen Leute zu langsam, in der Regel laufen sie einen Tick zu schnell.
Ja, ich habe auch schon ganz oft von Leuten gehört, dass sie sagen, ich muss fertig sein. Also wenn ich laufen war, dann muss ich zurückkommen und das merken. So.
Ja, das richtige Lauftempo ist also tatsächlich, wie man merkt, ist nicht mit einem Satz zu beantworten, sondern braucht wirklich eine längere Antwort. Und wir haben uns ja dem übrigens auch in unserer nächsten Ausgabe, haben wir uns dem Thema gewidmet.
Ja, gibt es einen großen Artikel, glaube ich, ne?
Ja, genau, einen umfangreichen, vierseitigen Artikel zum Thema in unserer Juni-Ausgabe.
So, wir halten auf jeden Fall mal fest, das richtige Lauftempo ist total individuell, macht aber Sinn, einmal die individuelle Herzfrequenz, die maximale, zu bestimmen. Und anhand dessen kann man das dann relativ mathematisch angehen und sich ganz gut an diesen 70-80% orientieren.
Genau.
Gut, dann bin ich doch jetzt schon viel schlauer als vorher.
Wunderbar.
Danke, Trainingsexperte Martin. Also Henning, wir müssen reden über Uhren, denn du hast darüber geschrieben. Im Juni-Heft, glaube ich, ne?
Du meinst Laufuhren, natürlich. Sportuhren, natürlich. Uhren für Läufer. Ja,
welche Uhren denn sonst? Genau. Andere existieren noch.
Nein,
gar nicht.
Ich trage gar keine anderen Uhren. Ich trage wirklich nur Sportuhren. Trägst du normale, ich sag mal, Uhren, die nur die Zeit anzeigen?
Ja, tatsächlich habe ich gerade ausnahmsweise mal eine am Handgelenk, aber es kommt nicht so oft vor, ehrlich gesagt.
Okay. Na, bei mir gibt es nur Uhren mit Funktion, mit GPS.
Weil du sowieso den ganzen Tag läufst?
Zumindest laufe ich so oft, dass ich meine, ich kann auch jeden Tag eine oder durchgängig eine Sportuhr tragen.
Oder nutzt du, also es gibt ja auch viele Uhren, die dann so einen Activity-Tracker integriert
genau.
haben. Nutzt du das auch?
Nicht aktiv. Also es ist jetzt nicht der Grund, warum ich so eine Uhr trage. Der Grund, warum ich so eine Uhr trage, ist wirklich, dass ich mein Training aufzeichnen kann. Aber du hast vollkommen recht. Ganz, ganz viele Uhren haben die Möglichkeit oder bieten einfach diese Funktion heutzutage, dass man sie als Schrittzähler, Aktivitätstracker, wie auch immer, benutzen kann. Und manchmal schaut man dann natürlich schon drauf und erkennt so an einem Tag, dass man 30.000 Schritte gemacht hat. Oder manchmal ist es genau andersrum, total erschreckend, dass man sich kaum bewegt hat, wenn ein Ruhetag anstand und man morgens einfach nur mit dem Fahrrad in die Redaktion gefahren ist, dann hier so, sich so ein bisschen zwischen den Büros bewegt hat und abends wieder zurück.
Auf dem Skateboard
fährt, dann hat man auf dem Skateboard, genau. Ich fahre immer mit dem Skateboard durch die Redaktion. Dann hat man irgendwie so 2.000, 3.000 Schritte, was ja deutlich unter dem liegt, was so als Mindestmaß quasi gefordert wird von der WHO.
Aber dann weißt du auch, dass du deinen Ruhetag brav eingehalten hast.
Genau, genau. An einem Ruhetag sollte man nicht allzu viele Schritte tun. Dann fahre ich ja auch mit dem Aufzug. und gehe nicht die Treppen hoch und runter.
Ja, ich fahre auch oft mit dem Aufzug. Ja. Ich gebe es zu.
Ja.
Viele Uhren war jetzt aber schon mal so ein Stichwort, was ich gerne aufgreifen würde. Denn es gibt ja unglaublich viele Uhren. Und wo ich dich jetzt hier so als Experten sitzen habe, kannst du mir vielleicht weiterhelfen und erklären, wie man jetzt aus diesen vielen Uhren die richtige für sich findet?
Ist es gar nicht so einfach. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, weil die ganzen Uhren immer, immer mehr können. Du hast gerade schon selbst gesagt, es stecken Activity-Tracker drin. Das ist ja nur eine von vielen inzwischen Basisfunktionen. Wir haben das für die Geschichte, die in der nächsten Ausgabe erscheint, mal versucht, ein bisschen zu unterteilen. Haben nicht konkret einzelne Uhrenmodelle vorgestellt, sondern Uhrenkategorien. So von ganz einfachen Uhren, die wirklich nur die Zeit anzeigen. So als Stoppuhr. Okay. Wie man sie vor 20, 30 Jahren getragen hat.
Wirklich so eine zum Umhängen?
Nicht zum Umhängen, schon am Handgelenk, aber ja, von Casio für, ich weiß gar nicht mehr, was die kostet, ich glaube, die gibt es schon für 20 Euro. Ach, und die kann nichts außer 99 Runden zählen und die Zeit anzeigen. was aber für viele vollkommen ausreicht. Ich meine, früher hat man in den Zeiten vor GPS hat man halt so trainiert.
Ja.
Unser Chefredakteur Martin ist mit so einer Uhr 2:13:30 gelaufen, genau.
Im Marathon,
genau, muss man immer noch dazu sagen, nicht beim Halbmarathon. Genau, und heute können die Uhren halt viel, viel mehr. Und so die Top-Uhren, die teilweise ja 600-700 Euro kosten und sogar noch mehr, wenn man Modelle wählt mit Saphirglas und allem möglichen Brimborium, dann ist man auch mal bei 1.000 Euro. Also Garmin war vor kurzem hier und hat uns die neuen Top-Modelle vorgestellt. Ja, und da waren auch welche dabei, die weit über 1.000 Euro kosten. Da muss man sich natürlich erstmal die Frage stellen, als Konsument, brauche ich alles davon? Brauche ich diese ganzen Funktionen? Was möchte ich mit der Uhr überhaupt anfangen? Und das war so ein bisschen Ansatz bei der Geschichte, die ich gemacht habe, dass man sich hinterfragt und seine Bedürfnisse erstmal klärt, bevor man sich so eine Uhr kauft, die man im Zweifel gar nicht benötigt.
Das heißt, vielleicht so mal zu Zettel und Stift greifen und sich aufschreiben, was brauche ich, was will ich? Oder,
genau, ja. Wofür nutze ich die Uhr? Viele Uhren haben oder werben mit Akkulaufzeiten von inzwischen 20 Stunden im genauesten GPS-Modus, wo also jede Sekunde ein GPS-Punkt gesetzt wird. Das ist total super für Leute, die Ultras laufen oder die Ironman-Triathlon machen, weil die sind 8 Stunden, 10 Stunden noch länger unterwegs. Aber wenn ich einfach nur laufe, auch für einen Marathon trainiere, selbst wenn ich lange für einen Marathon brauche, bin ich weit von 20 Stunden entfernt, hoffentlich. Auf jeden Fall gibt es keinen Marathon mit so einer Zielschlusszeit, glaube ich. Dann braucht man so eine Uhr gar nicht. Dann reicht vielleicht auch eine Uhr, die 200 Euro kostet, deren Akkulaufzeit auch mit 8 Stunden völlig ausreichend ist, die auch genaues GPS bietet. Da muss man dann einfach schauen.
Was wäre denn das für eine Uhr zum Beispiel? Für jemanden, der jetzt plant, einen Marathon zu laufen, dafür schon trainieren möchte, aber jetzt, sage ich mal, vielleicht so um 4 Stunden laufen will. Also was sollte da eine Uhr können?
Letztlich, wenn er nach Herzfrequenz trainieren möchte, was wir ja allen Läufern raten, unsere Trainingspläne sind ja oder basieren auf dem Training nach Herzfrequenz, dann braucht er eine Sportuhr mit einem Herzfrequenzsensor. Letztlich empfehlen wir da immer die Messung mit Brustgurt, weil die optische Herzfrequenzmessung am Handgelenk, die inzwischen auch bei fast jeder Uhr Standard ist, noch zu ungenau ist. Das ist auch unabhängig, wirklich komplett unabhängig vom Preis. Eine Uhr, die 150 Euro kostet und einen optischen Sensor hat, misst teilweise besser als Modelle für 600 Euro. Also man kann nicht sagen, dass eine Uhr für 600 Euro da besser ist oder schlechter. Die Uhren haben halt einfach da eine hohe Fehleranfälligkeit, weil die Messung optisch ist.
Was heißt das? Also das sind so ein paar Lämpchen dann.
Genau, da hast du so Sensoren, LEDs unter dem Gehäuse der Uhr. Und da ist so ein kleiner Sensor drin, der quasi die Reflexion dieser Leuchtdioden dann misst. Aber je nachdem, wie behaart dein Unterarm ist, welchen Teint du hast, wie die Uhr sitzt, also wenn die Uhr wackelt, die ist so relativ weit außen an deiner Hand, an deinem Arm, dann wackelt die hin und her und das beeinflusst alles die Messung. Und da gibt es wirklich Uhren, die bei dem einen Läufer total super messen, bei dem anderen aber durchfallen. Also es ist auch sehr, sehr individuell. Also wir haben das mit vielen Uhrenmodellen an vielen Läufern gemessen und ausprobiert. Und es gibt einfach momentan keine Uhr, wo man sagen kann, die misst total genau, auch mit dem optischen Herzfrequenzsensor. Es gibt sogar bei Suunto, das fand ich sehr amüsant, in der Betriebsanleitung einer Uhr steht drin, dass wenn die Herzfrequenzmessung total ungenau ist während einer Aktivität, soll man doch stehen bleiben, damit die Herzfrequenzmessung, also damit die Uhr zur Ruhe kommt, dass die Herzfrequenzmessung wieder quasi gefunden wird.
Vernünftige Werte anzeigen. Das möchte ich natürlich in meinem Training nicht so gerne machen.
Wer hält schon beim Laufen an, weil die Uhr Blödsinn misst? Also das fand ich auch relativ einen schwachsinnigen Tipp unter uns gesagt. Mhm. Hört ja niemand da draußen. Von daher, wenn man nach Puls trainieren möchte, sollte man sich eine Uhr holen mit einem Pulsgurt. Der wird um die Brust gezogen. Das ist für viele Frauen gerade so ein bisschen problematisch mit dem BH, aber eigentlich.
Ja, also ich habe ehrlich gesagt noch immer eine Narbe von so einem Brustgurt, weil ich also immer sehr Probleme mit Scheuern hatte. So, wenn man genug Vaseline oder Kokosöl nimmt, dann geht's, aber tatsächlich ist das mitunter eine Herausforderung.
Aber was die Messgenauigkeit angeht, ist es nun mal einfach die beste Methode. Oft hat man bei den optischen auch komplette Aussetzer, dass man 10 Minuten lang läuft und der Puls gar nicht gemessen wird. Und dann setzt er plötzlich ein und schießt in die Höhe und pendelt sich erst ganz zum Schluss ein. Also so richtig verstehe ich auch nicht, wie das sein kann. Aber die Hersteller offensichtlich auch nicht. Mhm. Von daher ist ein netter Anfang für den Alltag, auch total gut, eben auch als Activity-Tracker, weil dann wird ja auch der Ruhepuls gemessen. In der Aktivität schwierig, ganz oft schwierig. Also für Läufer im Allgemeinen, die jetzt sagen, ich möchte einfach nur wissen, wo ich lang laufe, wie schnell ich laufe, welchen Puls ich dabei habe. Für den reicht eine Uhr, die 100, 150, 200 Euro kostet, vollkommen aus. Da haben wir in der Rubrik im Heft haben wir vorgestellt die Sigma ID Run. Das ist eine relativ simple Uhr mit einer soliden Akkulaufzeit, guter GPS-Messung, optischem Herzfrequenzsensor allerdings nur, und die kostet, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, ich glaube 150 Euro. Es gibt aber auch Modelle mit Brustgurt, die man da auch total gut empfehlen kann. Allerdings, und das ist mir jetzt aufgefallen bei der Geschichte, der Markt der Uhren sondiert sich so ein bisschen. Es gibt immer weniger Hersteller.
Oh, wie kommt denn das?
Ja, weil es gar nicht mehr so einfach ist, so eine Uhr zu entwickeln, weil du musst nicht nur die Hardware bauen, also die Uhr an sich, sondern die Software dazu muss auch passen. Jede Uhr ist inzwischen über eine App mit dem Smartphone verknüpfbar. Mhm. Du hast total viel Software dahinter, was die Auswertung angeht, der Daten, der Trainingsdaten. Die Uhren können immer mehr, dafür müssen die entsprechend programmiert sein, also die Firmware. Da gibt's eigentlich gar nicht mehr so viele Marken, die das wirklich machen. Also TomTom hat sich jetzt, soweit ich weiß, komplett von dem Markt zurückgezogen, gibt noch so ein paar Auslaufmodelle zu kaufen. Mhm. Und ja, viele Uhren überzeugen auch fast nur noch durch ihre Software oder liefern Funktionen nach. Die neue Polar Vantage Serie beispielsweise wurde ausgeliefert mit ganz vielen fehlenden offenen Funktionen. Wo dann gesagt
und über
wurde, hey,
Software-Updates
genau,
wurde
die
das
kommen
erst
in den nächsten Monaten, Wochen nach. Und das wird jetzt so peu à peu dann eben auch auf die Produkte, auf die Uhren aufgespielt. Das finde ich schon ziemlich spannend, dass quasi eine Uhr, wenn man sie kauft, noch gar nicht fertig ist letztlich, noch gar nicht alles kann, Funktionen noch nachgeliefert werden, Verbesserungen natürlich auch aufgespielt werden. Und früher hat man eine Uhr gekauft, die war so, wie sie ist, und heute tut sich da recht viel.
Also ist das schon ein bisschen wie beim Smartphone dann.
Und genau.
Das wäre jetzt auch noch so ein Stichwort. Ich glaube, immer mehr Uhren sind ja auch smart. Also sprich, man kann da andere Apps draufladen.
Genau, Smartwatches haben wir auch aufgenommen als Kategorie, weil natürlich immer mehr Läufer oder Leute mit so einer Uhr dann auch laufen gehen, weil sie sagen, ey, ich trage eh meine Apple Watch oder meine Samsung Galaxy Watch. Die bietet mir Sport-Apps. Man kann da die Apps nutzen, die vom Anbieter direkt quasi standardmäßig aufgespielt sind. Oder man nutzt Apps wie Strava, die man sich runterladen kann in den App-Stores der Uhren und auf die Uhren packt. Und die Uhren, da steckt inzwischen auch ein GPS-Sensor drin. Auch die Uhren, die Smartwatches, haben auch inzwischen einen optischen Herzfrequenzsensor. Und für Leute, die wirklich nur ab und an mal laufen gehen, wissen wollen, wie weit sie gelaufen sind, wie aktiv sie eigentlich sind, reicht das auch aus. Mhm. Die müssen sich nicht extra eine teure Sportuhr kaufen. Manko ist oft die Akkulaufzeit. Also wer mit einer Apple Watch einen Marathon schafft, muss schon zügig laufen. Ich glaube, 5 Stunden hält sie nicht im GPS-Modus.
Okay.
Und wenn die Uhr ein halbes Jahr alt ist, dann ist ja auch die Akkulaufzeit schon nicht mehr allzu gut. Das lässt ja mit der Zeit auch nach, sodass man vielleicht dann schon auch nur noch maximal 4 Stunden 30 unterwegs sein kann. Von daher empfiehlt es sich für Läufer, die regelmäßig trainieren, die auch sportlich ambitioniert unterwegs sind, genaue Daten haben wollen, Marathon laufen, Halbmarathon laufen, einfach eine Sportuhr sich dann doch noch ergänzen zu kaufen, wenn sie eine Smartwatch haben.
Mhm. Okay, dann haben wir jetzt schon drüber gesprochen, dass eine Uhr für jemanden, der jetzt nicht Ultras läuft, gar nicht so viel können muss im Wesentlichen.
Das kommt drauf an. Also es geht jetzt nicht unbedingt um den Ultra-Laufsport, was die Funktion angeht. Da gibt es auch ganz viele Läufer. Ich habe den Text aufgemacht mit dem Beispiel eines amerikanischen Läufers namens Zach Miller. Der ist einer der besten Ultra-Läufer, Ultra-Trail-Läufer der Welt und der läuft mit einer Casio für $5, die er sich mal irgendwie in so einem Shop gekauft hat, die nichts kann, außer die Tageszeit anzugucken. Ich glaube, die hat nicht mal eine Stoppuhr.
Ja, ich meine, trainieren muss man letzten Endes dann doch irgendwie noch selbst. Genau. Ne? Das macht ja keine Technik für einen.
Genau, da trainieren muss man selbst, aber es gibt ganz viele Uhren, die quasi wie so ein Coach am Handgelenk funktionieren. Mhm. Und wenn man das haben möchte, wenn man da so ein bisschen Rückmeldung haben möchte, wie intensiv man in den letzten Tagen trainiert hat, dann sollte man schon ein bisschen mehr Geld ausgeben. Das können dann so Multifunktionssportuhren, die ja das Training eben analysieren und darauf basierend dir Tipps geben können. Okay. Ganz neu ist da die Garmin Forerunner 945 gerade rausgekommen, die ich teste gerade. Und das ist schon ein sehr, sehr spannendes Produkt. Die hat so viele Funktionen, dass man Wochen braucht, um da alles ausprobiert zu haben und verstanden zu haben. Also ich bin mal gespannt, wie das so wird.
Ich auch. Ich wollte nämlich mit meiner Frage eben tatsächlich darauf hinaus, was genau solche Uhren nämlich können, die dann einfach so ja schon sehr viel kosten. Was sind das für Funktionen, die da eingebaut sind, die den Preis rechtfertigen?
Letztlich einmal die Akkulaufzeit, die ist enorm. Also die liegt, wie so gesagt, bei zwischen, ja, kommt natürlich auf das genaue Modell an, jetzt bei der Garmin Forerunner 945, so bei 20 Stunden im genauesten GPS-Modus. Das ist natürlich auch nett, selbst wenn man nicht 20 Stunden am Stück unterwegs ist, sondern einfach so eine Trainingswoche mit, ich sag mal, 8 Trainingsstunden hat oder 15 Trainingsstunden hat, dass man seine Uhr nicht jeden Tag aufladen muss, was bei einer Smartwatch definitiv der Fall ist.
Ja, okay.
Das ist ein riesiger Vorteil natürlich. Dann die ganzen Sensoren, es steckt ein barometrischer Höhenmesser drin, was gut ist, wenn man in den Bergen unterwegs ist, um die Höhenveränderung zu messen.
Was heißt denn barometrischer Höhenmesser? Also gibt es noch einen anderen?
Ja, es gibt viele Uhren, messen die Höhenveränderung einfach über das GPS-Signal.
Ah, okay.
Barometrisch ist immer so ein bisschen genauer, wenn es kalibriert ist.
Mhm.
Und ja, dann wirklich, was ich eben auch schon gesagt habe, die Software.
Ja,
das okay. Programmieren von Software ist extrem aufwendig und teuer. Und wer da zu den Guten gehören möchte, muss schon ordentlich investieren. Und das schlägt sich dann auch im Preis nieder. Und ja, da ist es dann auch wichtig, dass die Uhr, also für mich ist es zumindest wichtig, dass die Uhr gut bedienbar ist, alle Funktionen liefert, die quasi auch versprochen sind und das am besten von Anfang an. Und mir wirklich auch so ein Feedback geben. Ich finde es total gut bei der Garmin-Serie. Ich hatte den Vorgänger von der 945, die 935. Und die hat mir wirklich ziemlich genau gesagt, wie viel ich trainiere. Also nicht einfach Kilometer angegeben, sondern wie sich das auf meinen Körper auswirkt. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn die sagt, ich bin so an der Schwelle zum Übertraining, ich trainiere vielleicht ein bisschen zu viel, dass das auch mit meinem Körpergefühl übereinstimmte.
Okay,
fand ich schon sehr spannend. Und das rechtfertigt den Preis, braucht aber letztlich auch nicht jeder. Die Jungs sind früher auch schnell gelaufen, ohne dass sie sowas hatten.
Ja, dann sind wir auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen schlauer, was die vielen verschiedenen Funktionen angeht. Vielleicht so zum Schluss, was sind denn deine 3 Top-Funktionen bei einer Laufuhr, ohne die du nicht mehr könntest? Also du könntest schon, aber die du nicht mehr hergeben magst.
Ich finde den Aspekt einfach der Geschwindigkeits- und Distanzmessung nach wie vor erstaunlich. Und dass ich dann am Ende sehe, wo ich gelaufen bin über GPS, finde ich einfach super. Auch so als Tagebuch. Ich speichere meine gesamten Läufe immer bei Strava, um dann nachzuvollziehen, ey, was habe ich eigentlich vor 2 Jahren? Wo bin ich da gelaufen? Was habe ich im Training gemacht? Das finde ich total, total super, dass man die Sachen wirklich sehr, sehr detailliert vorliegen hat. Anders als in einem händischen Tagebuch, wo man nur aufschreibt, 60 Minuten, 10 Kilometer, habe mich gut gefühlt.
Ja, okay.
Hat man da einfach wirklich so ein paar Körperdaten, das fasziniert mich. Da bin ich so ein bisschen, ich habe sonst nicht so mit Zahlen, aber die aus so einer Uhr finde ich doch sehr spannend. Akkulaufzeit ist für mich als Ultraläufer auch sehr wichtig. Finde ich schon gut, wenn ich mir keine Sorgen mache, wenn ich 12 Stunden unterwegs bin bei einem Wettkampf, dass die Uhr gleich alle ist.
Ja, okay.
Und dann tatsächlich Optik ist jetzt keine Funktion. Aber ich finde es irgendwie schon cool, wenn man auf den ersten Blick erkennt, ey, das ist ein Läufer.
Ja, okay.
Und, oder zumindest ein Sportler. Hat ja nichts zu bedeuten. Vielleicht trägt auch jemand so eine Uhr und ist kein Sportler. Aber bei mir wandert der Blick ganz, ganz häufig an die Handgelenke von anderen Leuten. Und dann erkenne ich, guck mal, der hat die und die Uhr. Und dann kann man auch schon mal fragen, hey, läufst du? Bist du so und so unterwegs sportlich? Und hat man oft so ein Einstiegsthema.
Interessant.
Ja, Eisbrecher quasi.
Ja, verstehe. Ja, cool. Also du bist das beste Beispiel für ganz individuell, was eine Uhr können und erfüllen muss. Ich würde vorschlagen, guckt euch einfach die Geschichte mal an. Ich werde sie mir auch durchlesen. Am 17.5. erscheinen wir, glaube ich, wieder.
Mein Blick geht auf den Kalender.
Unsere Juni-Ausgabe.
Ja. 17.5.
Nicht verpassen. Toll.
Nein. Wie immer.
Klar.
Heute geht es um das wichtigste Bekleidungsstück für Läuferinnen, Jana, den Sport-BH.
Ja, das ist echt ein wichtiges Thema. Viele sieht man ab und zu mal, die ohne Sport-BH laufen und das ist immer...
Oh, das ist für mich undenkbar.
Für mich auch. Also ich habe immer ein Sport-BH an, du wahrscheinlich auch.
Ich auch?
Ja.
Ja, muss auch sein. Also die Brust hat ja keine eigene Muskulatur. Sie besteht aus Drüsen und Bindegewebe. Und kann sich ja nicht selbst halten.
Mhm.
Und beim Laufen gibt es ja schon starke Erschütterung. Bei jedem Schritt bewegt sich ja der ganze Körper. Und ich könnte es nicht haben ohne.
Aber umso schwerer vorstellbar ist es dann eigentlich, dass es ja noch gar nicht so lange Sport-BHs gibt. Also der erste wurde irgendwie Ende der 70er Jahre entwickelt in den USA. Und erst seitdem gibt es eigentlich die richtige Ausrüstung, damit Frauen überhaupt richtig trainieren und richtig laufen können.
Ja, sehr wichtig. Früher, davor wurde teilweise in Badeanzügen gelaufen, also unter die Sportbekleidung wurde
noch schwerer vorzustellen.
Ja, da haben wir es schon ganz gut. Was magst du am liebsten für Sport-BHs?
Die ohne Verschlüsse, die man einfach oben überziehen kann.
Also einfach so das klassische Sporttop, ne?
Genau.
Ich mag die eigentlich auch sehr gerne.
Da drückt nichts, da scheuert im besten Fall nichts.
Und man kann sie schnell an- und ausziehen.
Genau.
Die bieten natürlich nur bis zu einer gewissen Größe halt.
Mhm.
Und bei wirklich starken Bewegungen kommt man, glaube ich, an einem richtigen Sport-BH nicht vorbei.
Ein richtiger Sport-BH heißt hat hinten Verschluss, meistens mit so Häkchen.
Genau, und hat vor allem geformte und stabile Cups.
Du hast da gerade einen in der Hand. Was ist das für eine?
Genau, das ist ein Shockabsorber. One Bra Padded heißt der, glaube ich, oder One Padded Bra. Da sind die Cups nicht nur aus einem dünnen, atmungsaktiven Material, sondern die sind halt so leicht vorgeformt und ja, haben ein etwas dickeres Material, das halt sehr gut polstert einfach.
Mhm.
Und der hat hinten, wie man sieht, zwei Verschlüsse. Das macht das Anziehen zu einer Herausforderung. Denn man hat einmal den klassischen Häkchenverschluss unten. Ich ziehe ihn ja an, indem ich den vorne zumache und dann den BH rumdrehe.
Und das ist, glaube ich, auch das Einfachste.
Genau. Und dann zieht man die Träger über die Arme. Und dann ist aber hinten am Rücken zwischen den Schulterblättern noch ein weiterer Verschluss. Den muss man dann natürlich im angezogenen Zustand zumachen.
Mhm.
Das finde ich relativ schwierig, auch wenn das ist hier so ein Klickverschluss, wie man den vom Bikini kennt. Also man kennt das System irgendwie, aber man muss schon ein paar Mal üben. Beim ersten Mal stand ich da relativ hilflos im Badezimmer und habe vor dem Spiegel versucht, diesen BH anzuziehen. Inzwischen geht es. Aber dadurch ist der Halt einfach nochmal besser, weil er an halt oben und unten hält und sozusagen diesen Ringerrücken nochmal hat. Das hilft schon beim Halt. Ich habe hier noch ein anderes Modell, das auch diesen doppelten Verschluss hinten hat. Der ist von Swemark. Da ist es etwas einfacher, denn man muss da nur zwei Ringe ineinander haken. Da ist an dem einen Ring so ein kleiner Haken dran, Das geht auf dem Rücken einfacher, finde ich zumindest. Wie machst du das?
Also ich habe ehrlich gesagt gar kein Modell, das zwei Verschlüsse hat, das so sich kompliziert schließen lässt, sondern ich mag es da lieber einfacher. Diese und viele andere Modelle gibt es ja, glaube ich, auch bei uns in der kommenden Ausgabe, in der Juni-Ausgabe von Runner's World.
Genau, im Women's Running Special.
Da sind ganz viele aktuelle Modelle drin, die die unterschiedlichsten Verschlusstechniken haben. Kennst du eigentlich deine BH-Größe?
Aber sicher.
Ich muss ja gestehen, ich kenne meine immer nicht so richtig, aber ich habe mir jetzt mal angeguckt, wie man das selber ausmessen kann. Das fand ich nämlich ganz interessant, weil ich das selber immer nicht weiß. Und zwar braucht man eigentlich nur ein Maßband dafür und dann stellt man sich vielleicht am besten vor den Spiegel, das ist am einfachsten, oder fragt jemanden, der einem vielleicht dabei helfen kann, und legt das dann einmal unter die Brust, das Maßband, und misst die Unterbrustweite. Und das können dann zum Beispiel 75 cm sein. Das sind immer so, wenn man sich die Tabellen anguckt, immer so 5 cm Schritte. Das ist dann die BH-Größe, also 75 oder 80 oder 85. Und dann misst man die Brust am breitesten Ort, also an der breitesten Stelle. Und das ist dann der Brustumfang, zum Beispiel 90 cm. Und dann berechnet man einfach die Differenz aus diesen beiden Werten. Also 90 cm minus 75 sind 15. Und dann guckt man in so eine Tabelle, die gibt es überall. Und daraus kann man dann die Körbchengröße entnehmen. Das ist in dem Fall 15 cm ist Cup B, also hat man 75 B. Und so lässt sich das relativ einfach errechnen. Ich bin aber immer froh, wenn die Hersteller die Sport-BH-Größen in S und M und L eingeben. Dann kann man sich da leichter zuordnen. Ist aber natürlich nicht ganz so genau.
Genau, vor allem also mit den Cup-Größen, das hat schon den Vorteil, dass man genau den passenden BH finden kann. Trotzdem fallen die natürlich auch alle unterschiedlich aus.
Total.
Also am Anprobieren kommt man nicht dran vorbei. Vor allem, weil der Rest ja passen muss. Also die Trägerlänge, dass das nirgends einschneidet. Eine Kollegin sagte letztens, sie hat oft Probleme, dass die Träger zu kurz sind. Mhm. Deswegen ist auch ein wichtiges Entscheidungskriterium, ob man die vielleicht verstellen kann. Also bei vielen kann man die ja verstellen. Entweder mit so einem Haken, den man irgendwie einhakt in verschiedene Tunnel, so wie bei diesem hier.
Es gibt auch Klettverschluss. Ich habe einen Brooks BH, lassen sich die Träger mit Klettverschluss verstellen, halt stufenlos. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man wirklich zwei unterschiedlich große Brüste hat. Könnte ich mir vorstellen, dass das da echt effektiv ist.
Ja, oder dieses klassische System, was man beim normalen BH auch hat.
Mit diesem Ziehen.
Genau. Ja. Worauf muss man noch achten? Ich finde immer die Nähte sehr entscheidend,
ja,
weil ich bin da sehr empfindlich, wenn es irgendwo reibt oder scheuert. Also flach gearbeitete Nähte müssen auf jeden Fall sein.
Ja, ich habe hier gerade so einen Salomon-BH, der ist aus einem ganz weich gewebten Stoff und hat gar keine Nähte. Also der trägt sich total bequem. Den kann man, wenn man mal so einen lockeren, bequemen Feierabendlauf irgendwie laufen will, dann ziehe ich den irgendwie ganz gerne an.
Da mag ich auch gerne diese. Ich habe auch so einen. Allerdings habe ich da diese Einlagen aus den Cups
die rausgenommen. Cups, die man rausnehmen kann.
Genau. Die finde ich halt ganz unmöglich.
Finde ich auch immer schwierig.
Da mag ich es lieber. Also bei richtigen Sport-BHs sind die ja entweder eingenäht oder einfach die Cups sind halt verstärkt.
Ja.
Aber diese eingelegten Teile finde ich immer so ein bisschen lieblos designt.
Mhm.
Die verrutschen, die verknittern in der Wäsche.
Ja.
Dann nehme ich sie lieber gleich raus.
Ich nehme die auch meistens raus. Aber gibt eben eine schöne Silhouette.
Das stimmt, aber dann soll es doch bitte auch so hergestellt werden, dass, dass die auch an ihrer Stelle bleiben und nicht beim Waschen rausfallen oder verrutschen. Oder
so. Aber generell ist es, glaube ich, auch für die Hersteller total schwierig, irgendwie wirklich gut passende Sport-BHs herzustellen, weil das natürlich total eine individuelle Geschichte ist. Wahrscheinlich individueller als bei allen anderen Kleidungsstücken.
Ja, das kann schon sein. Aber deswegen sind die Verstellmöglichkeiten ja eigentlich immer relativ zahlreich. Also man kann unten ja meistens verschiedene Weiten einstellen noch, dass man zwischen 75 und 80 auch noch ein paar verschiedene Stufen hat. Dann kann man die Träger einzeln verstellen. Bei vielen Modellen gibt es ja sehr viele verschiedene Cup-Größen. Da muss man sich, glaube ich, ein bisschen Mühe geben, dass man das richtige Modell findet. Aber wenn man das dann mal gefunden hat, dann läuft man damit sehr gern. Und es ist auch wirklich ein enormer Gewinn an Komfort beim Laufen.
Ja.
So, welchen ziehen wir jetzt an, wenn wir laufen gehen?
Ich probiere mal vielleicht so einen, wie du hast, nur zwei unterschiedlichen Verstellmöglichkeiten.
Das, ach, sehr gut.
Da habe ich mal neugierig drauf.
Das klassische Lauftop.
Ja, liebe Magda, du warst ja jetzt letztens erst unterwegs, irgendwie bei dir in der Heimat in der Ecke.
Richtig.
Bei so einem 100-Kilometer-Rekordlauf irgendwie habe ich da sowas im Ohr.
Genau. Also das war der WHEW 100 in Wuppertal. Das ist ein Ultramarathon, also die 100 steht für 100-Kilometer-Lauf, wobei bei dem Lauf auch noch eine 5-Kilometer-Strecke und eine 10-Kilometer-Strecke angeboten wurde. Und man konnte sich auch die 100 Kilometer in einem Staffelstart aufteilen oder sogar ein Run and Bike machen, also 50 Kilometer mit dem Rad und 50 Kilometer laufen.
Okay, also für viele verschiedene Geschmäcker was dabei. Wie viele Leute haben denn da insgesamt mitgemacht?
Genau, das waren um die 400, also 200 Leute sind tatsächlich über die gesamten 100 Kilometer gestartet. Und dann gab es, glaube ich, 72 Teams mit Run and Bike und dann noch ein paar Staffeln.
Cool. Und du bist auch mitgelaufen oder was hast du gemacht?
Nee, das traue ich mir noch nicht so zu.
noch, die Betonung liegt auf noch.
Ja, ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern. Erstmal steht der Marathon irgendwann an. Nee, ich habe den Markus Jürgens dort begleitet. Und zwar ist er die 100 Kilometer rückwärts gelaufen. Und hat dabei versucht, den Weltrekord zu unterbieten.
Wow, okay. Also erstmal rückwärts laufen, 100 Kilometer abgefahren. Und dann natürlich direkt die Frage, hat er es denn auch geschafft?
Ja, hat er. Und zwar in 12 Stunden, 20 Minuten und 37 Sekunden. Also eine ziemlich gute Zeit dafür, dass man dann bedenken muss, dass er auch rückwärts gelaufen ist. Manche schaffen noch nicht mal vorwärts überhaupt die 100 Kilometer und dann noch in so einer guten Zeit.
Ja, Wahnsinn.
Ja, und vielleicht muss ich noch eine kleine Vorgeschichte dazu erzählen. Und zwar, oder vielleicht denken sich jetzt viele Leute, ja, wieso läuft der denn überhaupt rückwärts?
Ja, könnte man.
Ja, und zwar hatte Runner's World zusammen mit 361 Grad letztes Jahr die Lauftraumaktion. Dort konnten sich dann Leute bewerben mit ihrem Lauftraum. Und eine Jury hat dann einen Traum ausgewählt, der erfüllt werden sollte. Der Gewinner war dann Markus Jürgens. Sein Lauftraum war, den Weltrekord im 100 Kilometer Rückwärtslauf zu brechen. Und damit dieser Rekord auch einen tieferen Sinn hat, wollte er diesen Lauf als Spendenlauf organisieren. Und zwar für die Krankheit ALS oder für Betroffene dieser Krankheit. Grund dafür ist, dass ein Freund von ihm an ALS gestorben ist. Und ja, das ist eine nicht heilbare degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems, also eine ziemlich schlimme Krankheit. Und die Spendengelder sollen dann eben in die ALS-Forschung fließen. Ja, was, denke ich mal, eine ziemlich gute Sache ist.
Mhm. Ja, auf jeden Fall wahnsinnig, also beeindruckend, dass er das macht und durchgezogen hat und es auch noch geschafft hat in der Zeit.
Ja, der vorherige Weltrekord lag bei 16 Stunden und 54 oder 55 Minuten. Also er hat diesen Weltrekord um 4,5 Stunden unterboten.
4,5 Stunden? Krass.
Ja, schon Wahnsinn, diese Leistung. Und ja, ich finde, es war auch einfach eine super Stimmung bei dem Lauf. Also trotz des Regens und der Kälte. Ja, also man hat ihm einfach angesehen, dass es wirklich eine Herzensangelegenheit ist und dass er es nicht macht, um für sich irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern eben für diese Krankheit. Und ja, dass sein Ziel ist, wirklich Spenden zu sammeln.
Cool. Das war sicher eine beeindruckende Erfahrung, da an der Strecke zu sein. Also du warst an der Strecke unterwegs, nehme ich mal an.
Genau. Ich bin verschiedene Verpflegungspunkte angefahren und habe dann die Läufer gesehen und eben Markus Jürgens und auch mal kurz mit ihm gesprochen, während er sich dann verpflegt hat. Das ist ja doch dann schon so einiges, was man da wieder zuführen muss bei einer 100-Kilometer-Strecke. Ja, aber er war wirklich die ganze Zeit total motiviert und glücklich und ja.
Toll. Du hast ja auch einen Artikel geschrieben bei uns, runnersworld.de, kann man das nachlesen. Ich habe schon mal ganz kurz überflogen und es sind auch ein paar nette Bilder dabei. Also lohnt sich, glaube ich, sich das mal anzugucken. Da sieht man auch, wie er tatsächlich rückwärts läuft. Und der hat ja immer so einen Begleiter dabei, ne? Also ich habe mich zuerst gefragt, wie schafft man das denn, rückwärts zu laufen, ohne nicht über irgendwas zu stolpern oder in irgendjemanden reinzurennen? Und ich glaube, er hat da immer jemanden dabei, der ihn vorwarnt, nicht?
Genau, also bei dem Lauf hatte er als Läufer seinen Freund Peter dabei. Der ist dann wirklich die ganze Zeit vorwärts gelaufen, immer so auf Schulterhöhe und hat ihm, glaube ich, auch per Handzeichen so ein bisschen den Weg gezeigt. Die haben da, denke ich mal, so Handzeichen ausgemacht. Und dann war auch noch seine Freundin dabei, die Jenny, die ist auf dem Fahrrad mitgefahren und ich glaube auch ein bisschen mitgelaufen. Genau, und die begleiten ihn dann bei Rennen. Im Training hat er erzählt, dass er auch oft mal ohne irgendwie eine Begleitung läuft und sich da auf seine Sinne verlässt. Dementsprechend sei das Rückwärtslaufen auch irgendwie so ein Training für die Sinne und vor allen Dingen eben für das Gehör, was ich sehr interessant finde.
Und hast du jetzt mittlerweile auch mal ausprobiert, selbst rückwärts zu laufen?
Ehrlich gesagt, bevor ich dann am Samstag zum WHWE gefahren bin. Aber noch nicht mal einen Kilometer. Also
weil es anstrengend war? Oder?
Auf jeden Fall. Also man muss viel, viel konzentrierter sein. Und ja, aber man merkt schon, dass es dann einen entsprechenden Trainingseffekt hat. Also man läuft ja auch dann total anders. Also normalerweise laufe ich eher so über die Ferse oder Mittelfuß. Also das variiert immer so ein bisschen. Und beim Rückwärtslaufen läuft man eigentlich hauptsächlich auf dem Vorderfuß. Ja. Und ja, mit dem Umschauen, ich glaube, das ist echt so ein Training, dass man das dann mal drin hat. Aber macht auf jeden Fall Spaß und bringt Abwechslung ins Training.
Ich glaube, ich probiere das mal, wenn ich das nächste Mal laufen gehe.
Tu das.
Ich bin jetzt motiviert und neugierig.
Ja, spannende Zeiten im Marathon, finde ich. Ich sitze hier mit Klaus.
Hallo.
Altgedienten Kollegen, wir beide Renner und Raser seit Jahrzehnten und natürlich verfolgen wir auch seit Jahrzehnten die Laufszene, die Marathonszene und die Elite-Läufer-Szene. Und mit Eliud Kipchoge haben wir natürlich jetzt den besten Marathonläufer, glaube ich, aller Zeiten im Moment.
Auf jeden Fall den schnellsten aller Zeiten.
Würdest du nicht sagen, dass er auch der beste Marathonläufer aller Zeiten ist?
Für mich ist Haile immer noch der Läufer, den ich am allermeisten bewundere, der, sobald der Name fällt, ein Strahlen in meinem Gesicht erzeugt, was aber auch daran liegt, dass ich ihn sehr oft gesehen habe und ihn eben auch als Charakter und als Menschen sehr schätze.
Gut, bin ich in allem bei dir. Trotzdem ist Kipchoge der aktuelle Weltrekordhalter. Letztes Jahr in Berlin, neuen Weltrekord aufgestellt. Vorher die schnellste Zeit in Monza gelaufen, die je ein Marathonläufer gelaufen ist, mit 2 Stunden 25 Sekunden. Damals unter irregulären Bedingungen. Und er ist getrieben weiterhin davon, als erster Mensch die 2 Stunden im Marathon zu unterbieten und wird das, wie wir jetzt aktuell erfahren haben, im Oktober in England, in London wieder versuchen. Und wieder, das ist natürlich für uns als Experten der Casus Knactus, unter nicht regulären Bedingungen, also nicht in einem normalen Marathonlauf, an dem viele, viele andere auch teilnehmen, sondern mit eigenen Pacern, die ab und zu in das Rennen aus- und einsteigen, mit Verpflegung vom Moped, mit Windschutz oder Windschild, was vorwegfährt. Klaus, deine Einstellung zu so einem Rekord?
Also Versuch? Für mich ist das einfach ein Zirkusrennen. Es hat mit echtem Sport, mit echtem Marathonsport für mich gar nichts zu tun.
Okay. Und die Leistung an sich, also ich meine, es ist ja nicht unrealistisch, dass der das da schafft. Wir waren in Monza dabei, wir haben gesehen, das war ganz, ganz knapp. Jetzt sollen in England noch bessere Bedingungen geschaffen werden, dann wird der eine realistische Chance haben, unter 2 Stunden zu laufen. Die Leistung an sich, fordert die dir keinen Respekt dann ab?
Ja, ich... ehrlich gesagt, die Leistung fordert natürlich Respekt ab. Das wird eine tolle Leistung sein. Aber er hält sich nach meiner Einschätzung einfach nicht an die Regeln. Wir als Wettkämpfer, wir als Marathonläufer, wir müssen bestimmten Regeln folgen. Die sind festgelegt, die sind für alle gleich und daran müssen wir uns halten. Und gegen diese Regel verstößt er einfach.
Ich glaube, ihm geht es tatsächlich, er ist tatsächlich davon getrieben, dass er diese Eins vorne stehen haben will, als erster Mensch und versucht grundsätzlich alles, gemeinsam natürlich mit seinem Management, alles möglich zu machen, dass er derjenige ist, der diese Eins, diese Einstunden X als Marathon-Bestzeit schließlich in seiner Vita stehen hat. Ich finde es, wenn ich mir auch eine Meinung dazu erlauben darf, ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde so Circus Maximus. Ich finde auch natürlich die Herangehensweise, da gibt es jetzt einen Sponsoren, den reichsten Engländer, Jim Radcliffe, der das ganze Unternehmen angeschoben hat und finanziert. Und der stellt da jetzt wirklich ein Projekt auf die Beine, was so mit der wunderschönen Laufrealität nur bedingt was zu tun hat. Also dir geht es ja wahrscheinlich auch wie mir. Ich finde auch das Tolle an unserem Sport, es hört sich vielleicht, ist vielleicht ein bisschen banal, aber doch so wichtig, dass wir immer gesagt haben, egal wie schnell ein Marathonläuferin, ein Marathonläufer ist, er steht an derselben Startlinie und läuft in dasselbe Ziel wie die, die ganz vorne sind, wie die Weltklasseläufer. Ist das für dich auch so ein Moment, was du gut findest?
Ganz sicher. Das ist auf jeden Fall so, weil das ist üblich, dass es bei unserem Sport auch eben Konkurrenten gibt. Und dass es ein Wettkampf ist, eben nicht nur einer mit einem, sondern mit mehreren Teilnehmern. Und ich finde es auch gut, wenn es Wettkämpfe gibt, wie bei Bahnwettkämpfen, wo eben 15 Leute nur starten können oder 8 Leute. Das finde ich völlig okay. Aber nur einer, auf den alles zugeschnitten ist, das gefällt mir gar nicht.
Man muss dazu sagen, was ich noch so ein Momentum am Rande finde, etwa zur selben Zeit oder zur selben Zeit finden ja dann auch die Weltmeisterschaften statt in Doha, wo der Marathon-Weltmeister gekürt wird, wäre ja durchaus auch eine Herausforderung für Kipchoge gewesen. Von daher finde ich es dann noch so ein bisschen absurder, dass er zur selben Zeit versucht, dann sein eigenes Unterfangen da durchzusetzen.
Ja, und ich finde es auch ein wenig unfair den anderen Top-Marathonläufern gegenüber, weil er mit dieser Zeit, egal ob er knapp unter 2 Stunden oder knapp über 2 Stunden bleibt, ja auf jeden Fall immer in den Listen zu finden sein wird. Und er steht dann zwar mit Sternchen, diese Zeit wurde auf einer irregulären Strecke gelaufen, aber trotzdem steht diese Zeit immer ganz oben in den Weltrekord, in den Weltbestenlisten. Und das finde ich einfach, es lenkt die Aufmerksamkeit von den vielen anderen guten Leistungen in diesen Toplisten weg.
Ja, wobei ich, wenn ich ganz ehrlich bin, zugeben muss, ich schimpf jetzt so ein bisschen gerade mit dir darüber, aber natürlich werde ich alles daran setzen, dann an dem Tag dieses Projekt zu verfolgen und kann mich dann auch einer Faszination überhaupt nicht entziehen. Das wird so sein. Und natürlich muss ich auch sagen, der läuft auf seinen eigenen 2 Beinen da diesen Marathon dann in 1,59 irgendwas. Ja, ich bin da total gespalten. Ich werde, wie gesagt, so viel ich auch kritisieren und meckern werde, sicherlich jetzt mal im Vorfeld, ich werde am Tag X mit einer derjenigen, wahrscheinlich sind es über die sozialen Netzwerke und so weiter wieder Millionen, die dem ganz aufmerksam und ganz gespannt folgen werden. Wirst du an dem Tag bewusst nicht das Rennen verfolgen?
Natürlich interessiert es mich auch. Natürlich werde ich möglichst nah dabei sein und exakt verfolgen, alles, was passiert. ich liebe ja auch die Spiele, ich liebe den Zirkus. Von daher, das muss ich nicht ausschließen. Nur ich finde die Einordnung halt schwierig und beurteile die Einordnung von dieser Zirkusleistung als Sport sehr kritisch.
Ja, und für uns so als, sag ich mal, als Runner's World Marke wird es auch eine Herausforderung sein, denke ich, jetzt über diesen Podcast hinaus in den nächsten Wochen uns zu dem Thema zu äußern, zu positionieren, Meinungen dazu zu sammeln und entsprechend dann auch über unsere Medienkanäle diese zu kommentieren und weiterzugeben. Das wird so eine Herausforderung sein. Da müssen wir nochmal eine Idee, die richtige Herangehensweise finden. Ich glaube, es liegt jetzt an uns auch mal so aufzunehmen, was da draußen die Lauf-Community zu dem Thema meint. Und ich würde auffordern, die, die jetzt den Podcast hören und dazu eine dezidierte Meinung haben, dass sie diese vielleicht auch dann uns mitteilen über unsere Mailadresse leserservice@runnersworld.de zum Beispiel.
Das wird auch sicher ganz viele unserer User und unserer Hörer interessieren und da werden auch sicher ganz viele mitdiskutieren wollen. Wir haben das ja schon gesehen, als wir zum ersten Mal das bei Facebook bekannt gegeben haben, die Meldung. Da haben gleich etliche einen Kommentar hinterlassen.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, Wahnsinnsprojekt, oder? Ich würde auch sagen, schickt uns auf jeden Fall mal eure Meinung zu dem Ganzen, damit wir da ein bisschen diskutieren können und wir werden das sicherlich noch weiter verfolgen. Für heute sind wir damit tatsächlich schon wieder erstmal durch. Aber ihr wisst ja, alle 2 Wochen geht's hier weiter mit dem Runner's World Podcast. Folge 11, dann in 14 Tagen. Bis dahin könnt ihr euch ja bei den alten Folgen nochmal durchklicken, falls ihr die noch nicht gehört habt. Die findet ihr bei uns auf der Homepage runnersworld.de/podcast oder eben bei Spotify oder iTunes. Abonniert uns, lasst uns gerne eine Meinung da. Wir freuen uns drüber.